Herr, danke, dass du der Heiland der Welt bist, dass du uns geboren wurdest, dass wir nicht hoffnungslos hier sind. Wir haben eine Hoffnung, eine Gewissheit, eine Zuversicht. Wir wissen, dass du wiederkommst und bitte dich, Herr, dass du unser Herzen gerade öffnest für die Wunder in deinem Wort. Amen.
Amen.
Dürft euch gerne setzen. Angst ist mächtig. Jemand hat einmal gesagt, einer, der Angst hat, ist zu allem fähig. Angst kann dich davon abhalten, Dinge zu tun, die du normalerweise tust. Angst kann dich auch bringen, Dinge zu tun, die du normalerweise nie tun würdest. Angst hat stolze Menschen zum Betteln gebracht, starke Menschen zum Weinen und friedliche Menschen zum Zorn. Wir haben schon jeder mal jemand sagen hören, ich kann mit dieser Person nicht über Christus reden. Ich habe zu viel Angst, dass er sich über mich lustig macht. Oder jemand anders sagt, ich will mich nicht öffnen. Ich habe Angst von dem, was andere über mich denken werden. Oder einer sagt, ich will nicht mit dieser Person über ihre Sünde sprechen. Ich will sie nicht als Freund verlieren. Oder jemand sagt, ich will Gott nicht gehorchen. Ich habe Angst, dass Gott zu viel von mir verlangen wird. Und viele Christen heute haben Angst. Und das führt dazu, dass sie geistlich gelähmt sind. Sie gehen in die Gemeinde, hören Gottes Wort, wissen ganz genau, was Gott von ihnen will, aber sie gehorchen nicht, weil sie Angst haben. Ich meine, natürlich gibt es eine gesunde Angst. Die Angst, vom Balkon zu fallen, die Angst, einen heißen Tee sich auszukippen. Diese Angst ist gut und natürlich, sie beschützt uns vor Gefahren. Aber es gibt diese lähmende Angst. Angst, die uns sozial isoliert. Angst, die uns von Gott wegtreibt. Angst, die uns ungehorsam macht. Wir müssen hier verstehen, Angst ist etwas anderes als Schmerz. Schmerz empfinden wir, wenn etwas Schlimmes passiert. Bei Angst ist es noch nicht passiert. Angst ist auch etwas anderes als Sorgen. Bei Sorgen malt man sich alle möglichen Situationen aus, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt. Bei Angst ist man in einer bedrohlichen Situation und hat Angst davor, was kommen wird oder kann. Und heute wollen wir in Gottes Wort entdecken, was Gott zu dieser sündhaften Angst sagt. Und dazu werden wir Jesaja Kapitel 8, Vers 11 bis 9, Vers 6 studieren unter dem Titel Sieg über sündhafte Angst. Jesaja 8 geht dort weiter, wo wir mit Jesaja 7 aufgehört haben. Ich hoffe, ihr erinnert euch daran. In Jesaja 7 haben wir drei Könige kennengelernt. Wir haben den König Ahas kennengelernt. Das ist der König, zu dem Jesaja gegangen ist und gesprochen hat. Und König Ahas und das Südreich im unten auf der Karte, sie hatten große Angst, weil das Nordreich, auch als Israel bekannt, mit dem König Pekach, eine Koalition eingegangen sind mit dem König von Aram, dem König Rezin. Und sie haben schon eine Invasion gestartet. Jerusalem ist noch nicht eingenommen, aber viele Städte sind schon überrannt worden, viele Gefangene gemacht worden, viele Menschen sind schon tot. Also Ahas hat allen Grund, Angst zu haben. Und Gott sagt ihm, vertrau mir. Ihr Plan wird nicht funktionieren. Der Immanuel, der wird hier geboren werden. Er wird der König sein. Du brauchst keine Angst zu haben. Aber Ahas will Gott nicht glauben. Er vertraut auf den großen König von Assyrien, den Tiglath-Pileser. Und schickt ihm einen Brief und sagt, ich bin dein Sohn. Hier ist das Gold aus dem Tempel. Bitte rette uns. Ahas hat aus Angst Kompromisse begangen. Er war Gott nicht gehorsam aus der Angst vor der Invasion, die vor ihm ist. Und Kapitel 8 geht dort weiter, wo Kapitel 7 aufgehört hat. Die Lage ist immer noch ziemlich brodelnd. Gott verspricht immer noch, dass der Messias kommen wird, Immanuel, das heißt Gott mit uns. Aber in Kapitel Ende von Kapitel 7 und Anfang von Kapitel 8 sehen wir, dass das Land zerstört werden wird. Sie werden in die Gefangenschaft geführt werden. Wenn Immanuel kommen wird, wird das Land schon zerstört sein. Und sogar sagt er voraus, dass der Tiglath-Pileser, der König, auf den sie vertraut haben, eine Invasion gegen Ahas starten wird. Und so kommen wir zu unserem ersten Punkt, wo wir uns anschauen werden, wir kommen noch nicht zum ersten Punkt, wir wollen uns erstmal anschauen, warum wir gerade in dieser Serie sind. Ich habe eine kleine Weihnachtsserie mit euch gestartet, dass wir ein paar Stellen aus Jesaja uns anschauen. Deswegen zum ersten Advent hatten wir uns Jesaja 7 angeschaut. Heute wollen wir uns Jesaja 8 und 9 anschauen. Und der Grund, warum ich das mache, ist es, weil wir oft diese Prophezeiungen aus dem Alten Testament so als Verse auf den Weihnachtskarten kennen. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt oder Immanuel. Wir kennen diese Verse, aber wir wissen gar nicht, in welchem Kontext es ist. Manchmal lesen wir diese Prophezeiung und denken so, naja, Gott hat im Alten Testament irgendwie kryptisch gesprochen, so, warum hat er es nicht deutlich gesagt? In 700 Jahren wird Jesus geboren werden und er wird mit 33 Jahren gekreuzigt werden und der Retter der Welt sein. Warum nicht deutlicher? Das ist manchmal, also ich weiß nicht, wie ihr denkt, aber ich manchmal so. Der Punkt dabei ist, dass die Prophetie nicht einfach ein Buch mit Vorhersagen ist. Das ist nicht so eine Zeitleiste drin und dann stehen Jahreszahlen drin und dann ist so eine kurze Zusammenfassung von dem, was Gott machen wird. Das ist nicht, was Prophetie ist, auch wenn wir uns das manchmal wünschen, dass es so eine Zeitleiste gibt, so sozusagen ein Geschichtsatlas für die Zukunft, der uns einfach sagt, was kommen wird, sondern Prophetie ist immer ein Trost für die Treuen und eine Warnung für die Untreuen mit einem Blick in die Zukunft. Prophetie spricht immer in unser Leben jetzt und heute hinein. Prophetie will die Treuen trösten und ihnen Hoffnung geben. Und Prophetie will immer die Untreuen, die von Gott abfallen, die in Sünde leben, herausfordern und warnen. Das ist eine Funktion von Prophetie. Und wenn ihr das Buch Jesaja lest, werdet ihr das viel feststellen. Ganz viele Warnungen, ganz viel Gerichtsankündigung. Aber zwischendurch eben auch diese hellen Momente, wo Gott verspricht, dass er retten wird, dass er wiederherstellen wird. Und deswegen bewegen wir uns gerade durch das Buch Jesaja und sind sozusagen bei der zweiten Prophezeiung angekommen. Und wir werden sehen, dass diese Prophezeiung im Kontext von Angst ist. Dass Gott uns von Angst befreien will. Und ich muss auch hier sagen, dass ich bei der Predigtvorbereitung ein Buch von Wayne Mack entdeckte. Das heißt, also es ist ein englisches Buch, er heißt Courage. Und es war mir tatsächlich eine große Hilfe bei der Predigtvorbereitung. Und ich muss sagen, ich sage das, weil es mir es wirklich geholfen hat. Und ja, leider gibt es das Buch nur auf Englisch. Und einige Gedanken habe ich tatsächlich aus dem Buch hier auch in der Predigt verwendet. Der Wayne Mack darf schon heute den Herrn schauen, aber seine Bücher sind heute immer noch ein Segen. Und so wollen wir zum ersten Punkt tatsächlich dann kommen. Fürchte Gott nicht die Umstände. Manchmal denken Christen, dass sie in einer auswegslosen Lage sind. Sie müssen einfach Angst haben. Sie sind ängstlich und sie können die Angst nicht überwinden. Aber das stimmt nicht. Wir werden hier in Jesaja 8, Vers 11 bis 15 entdecken, dass Gottes Furcht über sündhafte Furcht siegt. Und darum müssen wir Gott fürchten und nicht die angstmachenden Umstände. Und lasst uns dafür die Verse 11 bis 12 lesen aus Jesaja 8. Dort heißt es, denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Jesaja hatte allen Grund, Angst zu haben und ängstlich zu sein. Aber in Vers 11 spricht Gott zu ihm und sagt, tu es nicht. Ihr seht ja, dass Gott zu ihm spricht, ihn an der Hand fasst und ihn warnt. Das sind ernste Worte, die Gott zu Jesaja spricht. Und wie warnt er? Er warnt, Jesaja auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Jesaja darf sich nicht wie das Volk verhalten. Es soll nicht dem Beispiel von dem ganzen Volk folgen. Und was hat das Volk getan? Schaut mal in Vers 12. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Was hat das Volk gemacht? Das Volk hatte große Angst. Es gab Gerüchte über Verschwörungen. Das Herz der Juden war erfüllt mit Angst über ihre Zukunft. Und zu Recht. Eine Invasion war gerade im Gange. Sie haben sich gefragt, was wird morgen passiert? Werden wir als Land überrannt werden und aufhören zu existieren? Und die Folge dieser politischen Angst war Ungehorsam. Weil sie sich so sehr vor dem Nordreich und vor dem Aram fürchteten, vertrauten sie sich Gottes Feinden an, dem König von Assyrien. Das war eine Angst, die aus Unglauben herauskam. Und Jesaja sollte nicht so sein wie das Volk. Ungläubig. Nun gibt es also einen Knopf, um einfach bei uns die Angst auszumachen? Irgendwo man drücken muss und dann hat man gar keine Angst mehr davor. Nein, diesen Knopf gibt es nicht. In Vers 13 lesen wir, was wir stattdessen tun sollen. Schaut mal. Den Herrn der Herrscher an, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Zwei Dinge sollen Gläubige tun. Erstens, Gott heiligen und ihn fürchten. Gott zu heiligen bedeutet, ihm besondere Aufmerksamkeit zu geben, ihm eine besondere Ehre zu geben, Gott für etwas ganz Besonderes zu halten, weil er wirklich einzigartig ist. Er allein ist Gott. Gott ist nicht nur einfach eine Meinung von vielen, die man fragen kann, ja okay, was denkst du, was denkst du? Gott ist nicht eine Macht von vielen. Es ist nicht wie beim Yin und Yang, das Dunkle und das Helle, die kämpfen die ganze Zeit miteinander und mal gewinnt das eine und mal gewinnt das andere. Nein, Gott zu heiligen heißt, Gott für einzigartig und besonders zu halten. Er ist der Einzige in seiner Kategorie. Es gibt niemanden, der ihm gleichkommt. Und die zweite Sache, die wir mit Gott tun sollen, er sei eure Furcht und euer Schrecken. Und diese beiden Worte werden als Synonyme verwendet. Furcht und Schrecken. Wir sollen Furcht und Schrecken vor Gott haben? Was, ist nicht Gott Liebe? Ist nicht Jesus sanft und milde? Ja, wir müssen Gott fürchten. Was bedeutet diese Furcht? Stell dir vor, gerade durch diese Tür kommt ein Grizzlybär rein. Sie können bis zu 680 Kilogramm wiegen und aufgerichtet sind sie über 2,50 Meter groß. Seine Höchstgeschwindigkeit ist 55 km/h. Also anders gesagt, mit einem Grizzlybären willst du dich nicht anlegen. Und was wäre die einzig richtige Reaktion darauf, dass ein Grizzlybär gerade durch die Tür hineinkommt? So möglich das jetzt gerade auch ist. Ich glaube, niemand würde jetzt auf die Idee kommen, seine Kekse auszupacken. Und so, oh ja, ein Grizzlybär da, ich habe Hunger. Nein, wir würden den Bären fürchten. Das bedeutet, unsere ganze Konzentration ist auf ihn gerichtet. Wohin geht er? Was macht er? Warum ist er hier? Also alle unsere Gedanken, alles, was wir sind, ist auf diesen Bären dann gerichtet. Und das nennt man Furcht und Schrecken. In diesem Fall ist diese Furcht sehr gut und notwendig, sonst würden wir sterben. Aber so ähnlich ist es auch mit der Gottesfurcht. Wenn wir begreifen, wie herrlich, wie einzigartig, wie heilig, wie mächtig Gott ist, dann können wir nicht locker mit Gott umgehen. So, oh ja, Gott ist da, ich hole meine Kekse raus. Wenn wir verstehen, dass Gott hier bei uns ist, dann ist unser ganzes Denken auf ihn gerichtet. Wir überlegen, was macht Gott? Wohin geht Gott? Was will Gott von mir? Gott zu fürchten bedeutet also, mit Gott zu rechnen. Es bedeutet, ihn in jeder Gleichung des Lebens zu berücksichtigen. Es bedeutet, die ganze Konzentration auf Gott zu richten. Gott zu fürchten bedeutet, Gott mit Gott zu rechnen. Und schaut mal in Vers 14, dort heißt es, so wird er euch zum Heiligtum werden. Wenn wir nicht uns verhalten wie alle anderen Menschen, die sich vor den Umständen fürchten, wenn wir Gott für heilig halten und er unser Furcht und Schrecken ist, dann wird er uns zum Heiligtum werden. Dann sind wir sicher bei ihm. In diesem Kontext bedeutet Heiligtum so viel wie ein Zufluchtsort. Dann werden wir sicher bei Gott sein. Aber hier bleibt es nicht stehen. Schaut mal, es geht weiter. Aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israels, zum Fallstrick und zur Schlinge für die Bewohner von Jerusalem, sodass viele unter ihnen straucheln und fallen und zerbrochen und verstrickt und gefangen werden. Mitten im Vers sehen wir auf einmal die andere Seite der Münze. Gott ist nicht Privatsache. Wenn man heute mit Menschen über Gott redet, dann hört man oft sagen, ah, schön, dass du glauben kannst. Das hilft dir bestimmt. Da wisst ihr, es ist unmöglich, Gott zu ignorieren. Gott ist nicht eine Option, die man im Leben dazu buchen kann oder auch eben nicht. Gott ist nicht eine Privatsache, dass der eine glauben kann und der andere braucht es eben nicht. Schaut mal im Vers. Euch wird er zum Heiligtum werden, wenn ihr auf ihn vertraut. Den anderen wird er zum Stein des Anstoßes, zum Straucheln, als ein Fallstrick, als eine Schlinge. Man kann nicht Gott ignorieren. Man wird gegen ihn laufen, weil er da ist. Und man wird hinfallen und straucheln und zerbrochen und zerstrickt und gefangen werden. Gott ist nicht Privatsache. Was lernen wir aus diesen Versen? Wir lernen, dass Furcht Furcht austreibt. Wir lernen, dass nur die Furcht austreiben kann. Stellt euch ein schüchternes Mädchen hier mitten im Saal vor. Sie würde auch nie nur einen einzigen Ton von sich geben, dass jemand anders sie bemerken würde. Wenn aber auf einmal eine Maus ihr vor die Füße laufen würde, dann würden wir sie alle schreien hören. Die Angst bei den Mädchen vor den Menschen wird durch eine größere Angst ausgetrieben, nämlich die Angst vor Mäusen. Und so ist das bei uns im Leben immer. Furcht können wir nicht einfach nur ausmachen. Umstände ändern sich nicht einfach nur so, indem man sich die Augen davor verschließt und sie nicht mehr sieht. Nein, die Umstände sind immer noch da. Aber Furcht treibt Furcht aus. Wenn wir uns vor Gott fürchten, dann ist es eine stärkere Furcht als die Furcht vor den Umständen. Jesus spricht genauso davon. In Matthäus 10, Vers 28 sagt er, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Und du denkst so, ja, super, ich soll nicht vor denen fürchten, die mich foltern können, die mich quälen werden, die mich ins Gefängnis schmeißen werden, die meine Familie umbringen, die mir alles nehmen im Leben. Wie soll man sich davor nicht fürchten? Also ich habe Angst vor Folter. Aber Jesus spricht diese Worte mitten im Kontext, wo er ermutigt, seine Jünger ein Zeugnis zu sein. Und er sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Wie ist das möglich, sich nicht davor zu fürchten? Wie ist das möglich, nicht vor dem Tod sich zu fürchten, vor Verfolgung, vor Leid, vor Schmerz? Schaut mal den zweiten Teil. Fürchtet viel mehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Furcht treibt Furcht aus. Eine Furcht ist größer als die Furcht vor Verfolgung und vor Leid. Es ist die Furcht vor dem, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Und hier müssen wir etwas anmerken und deutlich machen, weil Hollywood hat uns eine Lüge beigebracht, nämlich, dass Satan der Chef über die Hölle ist und dass Satan die Menschen der Hölle quält, so mit seinem, diesem Ding, ich weiß nicht, wie das heißt, und froh ist, wenn Menschen in die Hölle kommen. Das ist eine Lüge. Satan ist nicht in der Hölle. Satan ist gerade unterwegs. Satan wird erst in die Hölle geworfen werden. Die Person, von der hier gesprochen wird, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle, ist nicht Satan. Es ist nicht vor ihm, sollten wir uns fürchten. Er spricht hier über Gott. Gott ist es, der Satan in die Hölle werfen wird. Und Gott ist es, der jeden Einzelnen, der nicht an ihn glaubt, in die Hölle werfen wird wo nicht nur der Leib verdorben wird, sondern auch die Seele. Gott sollen wir fürchten. Er soll unsere Furcht sein. Petrus im gleichen Kontext spricht dasselbe. 1. Petrus 3, Vers 14 bis 15. Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Also glückselig bedeutet so viel wie glücklich, fröhlich dürft ihr sein. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in eurem Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und ich denke, Petrus sagt dasselbe wie Jesaja 8 aus. Er sagt, fürchtet euch nicht, lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn in eurem Herzen. Hat auch Jesaja gesagt, fürchtet euch nicht, sondern heiligt den Herrn, er soll eure Furcht und Schrecken sein. Und Petrus sagt, habt Mut, ein Zeugnis zu sein. Der zweite Teil des Verses ist oft bekannt im Kontext bei Evangelisation, dass wir jederzeit bereit sein sollen, von der Hoffnung zu erzählen, die in uns ist. Und was kann uns davor hindern? Verfolgung. Die Angst, den Job zu verlieren, die Angst, das Ansehen zu verlieren, Angst, ausgelacht zu werden, lässt uns den Mund zugehen. Und wir schweigen von Jesus. Aber Petrus fordert uns auf, fürchtet euch nicht. Heiligt den Herrn. Seid ein Licht in dieser Welt. Und so lernen wir, dass nur die Furcht austreibt. Wisst ihr, Angst vor Unglück und Gottesfurcht, die sind inkompatibel. Sie können nicht gleichzeitig dein Herz beherrschen. Sie sind wie Öl und Wasser, sie lassen sich nicht vermischen. Entweder wird das eine Herr sein, oder das andere, aber nicht beides gleichzeitig. Wenn dein Herz Gott fürchtet, ist dein Herz nicht damit beschäftigt, zu überlegen, was Schlimmes auf dich zukommt. Du wirst nicht ständig warten, ob die nächste Katastrophe und wann sie eintritt. Dein Leben, die Melodie deines Lebens wird nicht Moll sein, sondern du bist mit Gott beschäftigt. Und so möchte ich dich fragen, dass ich möchte dich ermutigen, dass du die Frage stellst, wovor habe ich Angst und wie kann ich diese Angst ersetzen? Wovor habe ich Angst und wie kann ich die Angst ersetzen? Wenn deine Ängste damit beschäftigt sind, ich könnte meinen Job verlieren, dann werden die Ängste einfach nicht weggehen, indem du besser über dich nachdenkst. Sondern du musst sie ersetzen durch die Furcht vor Gott. Dass du dir die Frage stellst, wie kann ich Gott alle Ehre geben als ein guter Arbeiter? Wenn das dein Herz beschäftigt, dann wird die andere Angst kleiner. Wenn dein Herz damit beschäftigt ist, ich könnte eine unheilbare Krankheit bekommen, dann werden die Ängste nicht von sich weggehen. Du musst damit beschäftigt sein, zu überlegen, wie kann ich heute Gott mit meiner Kraft dienen? Wenn deine Ängste sind, meine Ehe könnte in die Brüche gehen, dann musst du es mit der Furcht ersetzen und dir Gedanken machen, wie kann ich meine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Mach dir keine Sorgen, ob Leid kommen wird. Es wird kommen. Mach dir Sorgen, wie du darin Gott wohlgefällig reagierst. Die Frage ist nicht, ob Verfolgung kommen wird in Deutschland. Die Frage ist, ob du treu in Verfolgung bleiben wirst. Und so kommen wir zum zweiten Abschnitt. Wir haben gesehen, dass unsere Angst durch Gottesfurcht ersetzt werden sollte. Aber wie geht das? Wie kann man diese Angst einfach ersetzen? Wie können wir das Richtige denken? Und hier gilt das biblische Prinzip. Was du sähst, das wirst du auch ernten. Womit du dein Herz füllst, davon wird auch dein Herz voll sein. Und in Jesaja 8, Vers 16 bis 22 werden wir entdecken, dass wir Gottes Wort in unserem Herzen bewahren sollen und nicht nach toten Worten suchen sollen. Schaut mal, Jesaja 8, Vers 16. Binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern. Das Volk, es hört nicht. Aber Gott spricht zu Jesaja und sagt zu ihm, dass sie das Wort sich zu Herzen nehmen sollen. Sie sollen diese Botschaft bewahren, sie behüten. Und hier eine Nebenbei-Bemerkung. Wisst ihr, Sieg über Angst ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Wir können nicht alleine über Angst siegen, indem wir uns von anderen isolieren und versuchen, selbst mit unseren Ängsten klarzukommen. Vorher hat auch Gott zu ihnen in der Mehrzahl gesprochen. Und hier ist es auch etwas, wo sie es zusammen machen sollen. Und Jesaja sagt, und ich will warten auf den Herrn, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakobs. Ich will auf ihn hoffen. Umgang mit Ängsten ist keine einmalige Sache. Das ist nicht wie Impfung einmal im Leben. Einmal werde ich geimpft und dann ist das Problem vorbei. Ich muss mir keine Sorgen mehr drum machen. Nein, Umgang mit Ängsten ist ein beständiger Prozess. Es ist ein beständiges sich auf den Herrn ausrichten, auf ihn warten, auf ihn hoffen. Die Gedanken mit Gottes Wort zu füllen und zu warten, was Gott tun wird. Und dann sagt Jesaja, siehe, ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, wir sind Zeichen und Wunder von Israel, von dem Herrn der Herrscher, der auf dem Berg Zion wohnt. Jesaja und seine Nachfolger, sie werden treue Lichter sein in einer Gesellschaft, die von Angst erfüllt ist. Sie werden das Wort Gottes in sich bewahren. Sie werden auf Gott hoffen. Und dadurch werden sie Zeichen und Wunder für das Volk sein. Sie werden ein Licht in dieser dunklen Welt sein, wenn sie das Wort Gottes bewahren. So sollen wir auch es sein. Und schaut mal, dann geht es weiter. Das Volk hat nicht gehört. Und Gott sagt in Vers 19, wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und murmeln, so antwortet ihnen, soll nicht ein Volk sein Gott befragen? Oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Das Volk hat Angst und es sucht auch nach Trost. Und das Volk sucht bei Trost bei den Totenbeschwörern, die behauptet haben, mit den Toten zu sprechen und so irgendwie wertvolle Informationen für die Lebenden zu besorgen. Die Wahrsager waren die, die sozusagen die Zukunft vorhersagen wollten. Und Gott stellt ihnen die Frage und sagt, warum sucht ihr Leitung? Warum sucht ihr Ratschlag bei den Toten? Warum nicht bei mir? Warum sollten die Toten euch mehr sagen können als ich? Und wisst ihr, heute macht die Gesellschaft das Gleiche. Horoskope sind nicht ausgestorben. Sie werden viel gelesen mit der Frage, was bringt diese Woche, was bringt dieser Monat mit mir? Wie muss ich richtig reagieren? Dann liest man da Sätze wie, bald finden sie ihre große Liebe oder sie sind auf einem guten Weg. Anstatt Gott und seine Weisheit zu suchen. Oder auf der anderen Seite, also wir leben in einer Gesellschaft, die irgendwie ziemlich gegensätzlich ist. Auf der einen Seite sind so viele mit diesen Horoskopsachen beschäftigt, die anderen vertrauen auf das Gegensatz, nämlich auf wissenschaftliche Studien. Ihr ganzes Denken ist davon geprägt, was haben Wissenschaftler herausgefunden. Heute lesen sie, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass rotes Fleisch krebserregend ist. Nächste Woche lesen sie, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass rotes Fleisch gut fürs Herz ist. Und ihr Herz ist von davon und davon bewegt. Anstatt Ratschlag und Weisheit bei Gott zu suchen. Anstatt Gott gehorsam zu werden, ist bei ihnen alles Statistik, Statistik, Statistik. Was sagt die Statistik? Was soll ich richtig tun? Und Gott sagt, sollte nicht ein Volk sein Gott befragen? Vers 21, zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn das nicht dein Motto für dein Leben ist, zurück zur Bibel, dann gibt es, also wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Sie suchen Weisheit überall, nur nicht bei Gott. Aber Gott sagt, wenn ihr nicht zurück zur Bibel kommt, werdet ihr in der Dunkelheit bleiben. Wird für euch nicht die Sonne aufgehen. Und so muss ich dich auch ermahnen. Wenn dein Leben nicht zurück zur Bibel führt, dann sieht es düster für dich aus. Dann gibt es kein Morgenrot, dann gibt es keine Sonne für dich. Du wirst in der Dunkelheit tappen, von einem Ratgeber zum nächsten. Und Jesaja beschreibt das so detailliert und so tiefgründig. Lass uns die nächsten Verse lesen, was die Folge davon ist. Wenn man Gott ablehnt und die Totenbeschwörer oder die Wissenschaft heute befragt, was wird die Folge sein? Vers 21. und sie werden bedrückt und hungrig im Land umherschleichen. Und wenn sie dann Hunger leiden, werden sie in Zorn geraten und werden ihren König und ihren Gott verfluchen. Wenn sie sich dann nach oben wenden oder wenn sie auf die Erde sehen, siehe, so ist da Drangsal und Finsternis, beängstigendes Dunkel und in dichte Finsternis wird es zerstoßen. Die Folge ist, sie sind bedrückt, sie sind hungrig. Das Volk ist mutlos, es ist müde und es ist bedrückt, hoffnungslos. Und in dieser Hoffnungslosigkeit geraten sie in Zorn. Oh, das ist häufig die Folge. Sie werden zornig auf ihren König, der ihnen große Wahlversprechungen gegeben hat und nichts davon eingehalten hat. Hat Steuersenkung versprochen? Nein, die werden nur noch mehr. Und sie werden zornig auch auf Gott und verfluchen Gott, dass Gott böse ist. Und fragen, warum lässt Gott all dieses Leid zu? Warum ist er so ein böser Gott? Oh, das ist heute so häufig zu beobachten. Menschen, die enttäuscht sind, die ihre Hoffnung auf die Regierung gesetzt haben, fluchen dann alle und fluchen vor allem Gott. Und dann, wenn sie sich nach oben wenden und auf die Erde sehen, also egal, wo sie hinblicken, da ist nur Drangsal, Unglück, Finsternis, Elend, beängstigendes Dunkel. Alles voller Verzweiflung und Kummer. Wir würden vielleicht so eine Situation Depression nennen heute. Und das ist tatsächlich so. Viele Depressionen heute sind eine Folge von Sünde. Ungläubige fallen in Depressionen, weil sie hoffnungslos sind, weil sie Gott ablehnen. Gläubige ebenso. Wenn sie mit der Sünde spielen, ist es, dass solche Momente kommen können, wo alles nur Drangsal und Finsternis und dunkle Finsternis. Und so lernen wir daraus, dass Gottes Wort die Dunkelheit der Angst vertreibt. Gottes Wort und nichts sonst gibt uns Hoffnung in dieser Welt. Nur Gottes Wort kann unsere Angst vertreiben, kann uns wirklich Hoffnung hier geben. Wisst ihr, Petrus ermutigt die Christen, die auf das zweite Kommen warten, während da ganz viele Irrlehrer sind, die sie verwirren wollen und sagen, nee, Christus kommt nicht wieder, und schreibt ihnen folgende Worte in 2. Petrus 1, Vers 19. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Petrus ruft uns auf und sagt, so halt, ihr haltet fest daran, haltet weiter fest daran, ihr tut gut daran, darauf zu achten. Worauf? Auf das prophetische Wort. Und hier wird auch, habt ihr gemerkt, das Bild von Dunkelheit und Licht verwendet. Wir sind in einer dunklen Welt, an einem dunklen Ort. Aber Gottes Wort ist ein Licht für uns, bis Christus wiederkommt. Und ihr Geschwister, es ist so wichtig. Ein kurzes Video mit einer epischen Musik, einer schön klingenden Stimme und beeindruckenden Bildern kann vielleicht für den Moment cool sein. Aber es wird deiner Seele keinen Halt geben. Kein Film, kein Buch, kein Musikstück, kein Mensch, kein Erlebnis, keine Gotteserfahrung kann dir den Halt geben, das Gottes Wort dir geben kann. Nur Gottes Wort ist das Licht in unserem Herzen. Wenn du heute auf der Suche nach Gefühlen, nach Erlebnissen bist, dann mache Halt. Halte fest an Gottes Wort. Das ist, was uns durchträgt. Das ist, was uns diese richtige Perspektive gibt. Achte darauf. Und so komme ich zur Anwendung. Stell dir die Frage, womit füttere ich meine Seele? Sündhafte Ängste brauchen einen fruchtbaren Boden. Wir haben gesehen, dass Gottes Wort ein Gift für sündhafte Ängste ist. Es zerstört sie. Es gibt uns Licht, es gibt uns Hoffnung. Aber du musst dir jetzt die Frage stellen, womit füttere ich meine Seele? Womit beschäftige ich mich? Nachrichten, Karriere, Gesundheit, gesunde Ernährung, Fitness, Langlebigkeit. Wisst ihr, die Sachen sind nicht per se Sünde. Nachrichten lesen ist nicht Sünde. Gesundheit ist nicht Sünde. Fitness ist nicht Sünde. Aber du musst dir die Frage stellen, womit ist mein Herz beschäftigt? Nimm dir heute Zeit und überleg mal objektiv, wie viel von deiner Zeit geht auf diese einzelnen Bereiche? Und was macht das mit deinem Herzen? Es gibt Statistiken, die Menschen befragen, Leute, die morgens Nachrichten lesen, sind nachmittags ängstlicher und unzufriedener und mürrischer. Es ist nicht so, dass Nachrichten per se Sünde sind. Aber frag dich, womit fütterst du deine Seele? Womit ist dein Herz voll? Was hält dein Herz vom Gebet ab? Was hält dich davon ab, beim Gottesdienst, im Hauskreis, bei der Gebetsstunde zu sein? Was hält dich davon ab, ein guter Ehemann oder eine gute Ehefrau, ein guter Vater oder eine gute Mutter, ein guter Sohn oder eine gute Tochter zu sein? Worum dreht sich dein Denken? Dreht sich dein Denken vielleicht um Verschwörungstheorien, was die Regierung vor uns verbergen will, was die Wissenschaftler uns verschweigen, wie jemand an die Weltherrschaft gelangen will? Wisst ihr, das Problem dabei ist es nicht, ob es wahr ist oder nicht. Das ist gar nicht die große Frage. Ich würde dich wahrscheinlich, wenn du an eine solche Theorie glaubst, gar nicht überzeugen können, dass es nicht wahr ist. Ich würde es nicht schaffen. Ich würde eher dir die Frage stellen, womit füllst du deine Seele? Womit füllst du deine Zeit? Wenn es die Verschwörungstheorien sind, dann ist es Sünde. Wisst ihr das? Ich kenne das. Ich war auch als Jugendlicher sehr dazu geneigt und ich glaube, ich habe es geglaubt, dass Aliens die Pyramiden gebaut haben. Und woher kam das? Das war ein Buch, das ich auf dem Weg zur Schule aber im Flohmarkt gekauft habe. Und das hat mein Denken gefangen. Das Problem ist gar nicht, ob es wahr ist oder nicht. Die große Frage ist, warum nimmt es so viel von meiner Zeit ein? Warum fängt alles sich nur um darum zu drehen? Und wisst ihr, es geht nicht nur um Verschwörungstheorien. Es geht um Ernährungstheorien, Gesundheitstheorien, Finanztheorien. Wenn dein Denken voll von Antioxidanten, glutenfrei, essentiellen Öl und Impfungen ist, dann ist irgendwas falsch. Und du wirst irgendwann feststellen, dass sie in so einen guten Nährboden für Angst bieten. Du wirst darin dein Glück suchen. Wenn ich nur das und das mache, dann werde ich wirklich gesund. Wenn ich nur das und das dann mache, dann bin ich wirklich wieder alles gut bei mir. Ich muss dich aber warnen, du wirst bitter enttäuscht werden. Gottes Wort soll unsere Nahrung sein, unser Trost. Ja, wir sind in dieser Welt. Ja, wir müssen uns Gedanken machen, was wir essen und was wir nicht essen. Ja, wir müssen überlegen, welchen Sport machen wir und welchen Sport machen wir nicht. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Die Frage ist, womit füllen wir unser Herz? Wovon ist es voll? So muss uns dieser Ruf klingen, zurück zur Bibel. Oder wie Jesaja es gesagt hat, zum Gesetz und zum Zeugnis. Füttere deine Seele mit der Wahrheit in Gottes Wort. Wenn du Zeit hast für Ernährungsbücher, aber keine Zeit für Gottes Wort hast, dann ist da etwas sehr faul in deinem Leben. Wenn du auswendig weißt, welches ätherische Öl gegen was hilft, aber nicht die Reihenfolge der Bücher in der Bibel kennst, dann läuft da etwas schief. Und ich rufe dir zu, zurück zur Bibel. Das soll unser Licht sein, das soll unsere Hoffnung sein. Nur in Gottes Wort finden wir festen Halt. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Schau auf Christus, nicht auf dich selbst. Und dieser Punkt ist so wichtig, dass wir nicht hier gestoppt haben, dass wir Gott fürchten sollen, dass wir die Bibel lesen sollen, sondern wohin wir unseren Blick ausrichten sollen. Wenn ihr ältere Selbsthilfebücher lest, dann werden sie euch oft sagen, dass die Ursache für Angst ein mangelndes Selbstwertgefühl ist. Um deine Angst zu überwinden, brauchst du mehr Selbstwertgefühl. Glaube an dich selbst, um deine Angst zu überwinden. Heute gibt es einen neuen Trend. Anstatt Selbstwert ist Selbstmitgefühl der Schutzfaktor für mentale Gesundheit. Das Problem ist, es funktioniert nicht. Die IKK, Krankenkasse, schreibt, immer mehr Menschen mit Angststörungen. In den letzten 10 Jahren ist die Anzahl der Menschen mit Angststörungen um 37% gestiegen. Warum? Weil Selbstwertgefühl wie eine Kuscheldecke ist. Ihr kennt Kinder, die mit einer Kuscheldecke immer unterwegs sind. Wenn sie die Decke haben, ist alles gut. Aber wenn man die Decke wegnimmt, haben sie wieder Angst. Und auf sich zu vertrauen, ist so wie auf diese Kuscheldecke zu vertrauen. Es gibt dir vielleicht ein gutes Gefühl, aber es löst deine Probleme nicht. Wenn du Probleme mit Sorgen, Angst, Unruhe hast, hast du nicht ein Problem mit deinem Selbstwertgefühl oder dass du zu wenig Selbstmitgefühl hast. Du hast ein Problem mit deinem Glauben. Du musst an jemand anders glauben als an dich selbst. Und heute gibt es auch die gegenteilige Theorie. Ein römischer Kaiser namens Marcus Aurelius, sein Buch ist auf den Top-Bestseller-Listen. Warum? Weil er die stoische Philosophie vertritt. Er als junger Mann war so fest entschlossen, selbstdiszipliniert zu sein. Er hatte kein Bett verwendet, sondern schlief auf dem nackten Boden und seine Mutter musste ihn anflehen, dass er wenigstens eine Lederfell drunter legt. Und das ist heute bei der gegenteiligen Gruppe der Bevölkerung ganz auch beliebt. Sie suchen Trost in dieser Gesellschaft, indem sie stoisch sind und sagen, nein, wir gehen durchs Leid, mir ist egal, was es mit uns ausmacht, wir gehen durch. Das ist genauso falsch. Bei beiden ist der Blick auf sich selbst. Die anderen wollen sich selbst trösten und bemitleiden und die anderen wollen einfach nur knallhart zu sich selbst sein, aber es funktioniert nicht. Wir müssen unseren Blick nicht auf uns richten, sondern auf Christus. Und das werden wir in Jesaja 8, Vers 23 bis 9, Vers 6 entdecken. Schaut mal. Doch bleibt nicht im Dunkeln das Land, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordans, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgegangen. Wir sehen hier, dass etwas Großes passiert. Das Land liegt in der Dunkelheit. Warum? Weil sie Gott abgelehnt haben. Weil sie nicht Trost bei ihm gesucht haben. Und wir wissen, dann wurde Nordreich weggeführt, irgendwann das Südreich. Und das Land war wirklich in einer großen Dunkelheit. Das Land Naphtali und das Land Sebulon, sozusagen das Gebiet um Galiläa herum, was zur Zeit Jesu als Galiläa bekannt war. Und auf einmal wird diese Finsternis hier hell erleuchtet. Ich würde so gerne mehr über diese Verse mit euch sprechen, aber wir werden es von der Zeit nicht schaffen. Wir haben auf jeden Fall ein paar Predigten bei uns im Predigtarchiv zu diesen Bibelstellen. Ich glaube, mir fallen zwei Predigten ein, die über diese Verse mehr gesprochen haben. So will ich euch ermutigen, Weihnachtszeit ist vielleicht eine gute Zeit, sich auch mit Jesaja, diesen Versen, zu beschäftigen. Da ist noch so viel mehr drin, als wir uns anschauen können. So will ich euch darauf verweisen. Und dann sehen wir Dunkelheit, auf einmal kommt ein Licht und große Freude. Schaut mal in Vers 2. Du hast das Volk vermehrt. Hast deine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Das Volk ist nicht nur mal ganz weniger, nur ganz ein paar Leute, sondern es ist das Land ist wieder voller Leute. Und es ist fruchtbar und wieder voller Menschen. Und wir sehen, dass da große Freude ist. Schaut mal, du hast deine Freude groß gemacht. Sie werden sich freuen, wie man in der Ernte freut, die Sieger jubeln. Und heute würde man sagen, sie freuen sich so, wie als an deinem Geburtstag Deutschland Weltmeister wird und man eine Beförderung gleichzeitig bekommt. Also das ist wirklich eine große Freude. Und in Versen 3, 4 und 5 gibt es drei Dents, drei Begründungen. Vers 3, die erste Begründung ist, das Volk wird von der Unterdrückung gerettet. Schaut mal, denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete. Und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Joch war das Ding, was man Rindern auflegte bei Feldarbeiten, damit sie den Pflug ziehen konnten. Spricht hier von der schweren Last der Fremdherrschaft. Der Stab und das Stecken, das waren so Schlagstecker und Peitschen, die man genutzt hat, um die Tiere anzutreiben. Es wird weggenommen werden. Und Vers 4 ist der zweite Grund. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstampfen im Schlachtgetümmel, Und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Wir sehen hier, dass alles, was an den Krieg erinnert hat, verbrannt wird. Die Stiefel der Soldaten braucht man nicht mehr, sie werden verbrannt. Die blutverschmierten Kriegsgewänder, sie werden ins Feuer geworfen. Also deswegen ist die Freude groß, weil die Fremdherrschaft besiegt ist, es gar keinen Ausblick mehr auf Krieg gibt. Und dann in Vers 5 ist der dritte und der ultimative Grund, warum die Freude so groß ist. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Der Grund für den Trost ist nicht, dass das Volk so toll ist. Der Grund für die Freude ist nicht, weil sie sich zusammengerafft haben und sich befreit haben. Der Grund für die Freude ist, weil ein Kind geboren ist. Und diese Verse sprechen von Jesus. Jesus in seiner Menschwerdung. Gott selbst, Immanuel, wird als ein Kind geboren. Es spricht hier von seiner Menschwerdung, von seiner Erniedrigung. Und dann ein Sohn ist uns gegeben. Er spricht so, als wäre er ein Geschenk Gottes an die Menschen. Und das ist er auch. Gott selbst schenkt sich den Menschen, spricht hier von seiner Göttlichkeit. Und dann lesen wir, dass die Herrschaft auf seiner Schulter ruht. Er kommt als ein König, als einer, der regiert. Das ist der Fokus von den Prophezeiungen Jesaja 7, Jesaja 9 und Jesaja 11. Dass der Messias als König kommt, dass er regieren wird. Er ist der versprochene Sohn Davids, der Messias. Und dann gibt es da 4 Eigenschaften von ihm. Also die Schlachter macht 5 Eigenschaften daraus, andere Übersetzungen machen 4 Eigenschaften daraus. Ich finde, 4 ist die schönere Zahl, also nehme ich die beiden Worte zuerst zusammen. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Also es ist nicht so, er ist ein Ratgeber so im Sinne von, wenn man fragt, welche Socken man anziehen soll, dass man ihn fragt, ja, die grünen oder die roten. Nein, wunderbarer Ratgeber in diesem Kontext ist, dass er geniale Pläne macht. Pläne, die unseren Verstand übersteigen. Dieser König, der kommt, er hat einen guten Plan für dein und für mein Leben. Er hat alles durchgeplant, bis aufs letzte Detail. Er ist der Architekt der Geschichte. Und wir dürfen ihm vertrauen. Aber er ist nicht nur der Architekt der Geschichte, dass er sich Gedanken gemacht hat und Pläne gemacht hat, sondern er ist auch der starke Gott. Es ist Gott selbst, der geboren wird hier. Und es ist nicht nur Gott, sondern es ist der starke Gott. Er macht nicht nur Pläne, sondern hat auch die Macht, diese Pläne auszuführen. Auf ihn dürfen wir vertrauen, der alles kann, bei dem kein Ding unmöglich ist. Die dritte Eigenschaft von ihm ist ewig Vater. Das spricht von seiner liebenvollen Fürsorge für seine Kinder. Es ist hier nicht eine Verwirrung bezüglich der Dreieinigkeit. Es ist nicht, dass Jesus der Sohn der Vater ist. Es spricht hier nicht über die Beziehung in der Dreieinigkeit, sondern seine Beziehung zu uns. Dort im alten Orient wurde es oft gesprochen, sozusagen, man war ein Vater, wenn man für jemand gesorgt hat. Könige wurden oft Vater genannt. Die sozusagen, wenn du unter seiner Schirmherrschaft warst, hast du ihn Vater genannt. Und er spricht dir davon, dass er ewig gut zu uns ist. Er macht die besten Pläne, er kann sie ausführen und seine Pläne sind sogar noch gut. Er ist unser Vater. Und die letzte Eigenschaft, er ist der Friedefürst, der König des Friedens. Jesus sorgt für Frieden. Jesus ist der Urheber des Friedens. Jesus ist der Urheber allen Glücks. Also Fürst ist ein anderes Wort für König. Er ist es, der den Frieden gemacht hat und mit dem Frieden herrschen wird. Und dann Vers 6. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Jesus wird wirklich Frieden machen. Es ist wirklich gewiss. Und es ist kein zeitlicher Frieden für ein Jahr, für zwei Jahre, sondern was uns erwartet, ist völliges Glück für alle Ewigkeit. Das ist kein billiger Trost. Das ist nicht so, naja, halt's durch, wird schon besser. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nein, unsere Hoffnung ist absolut gewiss. Und der letzte Satz ist so wichtig. Der Eifer des Herrn, der Herrschern, wird dies tun. Die Verse 8,23 bis 9, Vers 6 war alles, was Gott tut. Es ist eine Folge von Gottes Wirken. Es ist nicht, dass wir Menschen so toll waren und Frieden auf der Erde schaffen werden und irgendwann, wenn wir uns genug anstrengen, wir den Welthunger besiegen werden und alle ihr Leben lang nur Urlaub machen können. Nein, der Eifer des Herrn, der Herrschern, wird dies tun. Unsere ganze Hoffnung ist auf Gottes Wirken, dass er darum bemüht ist. Das Land, das war in der Dunkelheit. Es hat sich nicht selber aus der Dunkelheit gerettet. Es ist ein Licht, das von außen gekommen ist und die Rettung vollbracht hat. Das ist, wen Israel erwartet hat und den wir heute erwarten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Und das, was wir daraus lernen, Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Wir können uns nicht aus der Dunkelheit retten. Wenn du heute mit Ängsten und Sorgen und Nöten zu tun hast, schau nicht auf dich selbst. Schau auf Christus. Da ist, wo Sieg über Ängste ist. Und Matthäus zitiert diese Verse kurz nach, also als Jesus angefangen hat zu dienen. Und dort heißt es in Matthäus 4, Vers 13. Und er, also Jesus, verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht. Das Land Sebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees, jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschatten wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Also das Zitat aus Jesaja, Vers 17. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Und jetzt nur ganz kurz. In diesen Versen wird das Kommen von Jesu, das erste und das zweite Kommen, als ein Gesamtpaket präsentiert. Also ein Teil dieser Verse aus Jesaja 9 hat sich schon erfüllt, als Jesus gekommen ist. Weil als Jesus auf der Erde war, war das Reich Gottes da, vor Ort. Das Licht war da. Aber es wird sich auch noch vollkommen erfüllen. Im tausendjährigen Friedensreich und in der Ewigkeit, dass Jesus regieren wird. Er ist auf eine kurze Zeit weggegangen, um zurückzukommen als König. Er hat die Erlösung von der Sünde bewirkt, um dann als Richter zurückzukommen. Und das ist, woran wir uns an Weihnachten erinnern. Das erste Kommen von Jesu, das Licht in dieser Welt aufgeleuchtet, hat sich schon erfüllt. Aber die Erfüllung ist noch nicht vollständig, bis es sich ganz erfüllt hat. Und das ist, worauf wir hoffen und sicher sein dürfen. Und ich möchte dir als Anwendung mitgeben, beschäftige dich mit Jesu Charakter. Schau auf diesen Jesus, der gekommen ist und der noch kommen wird. Schau nicht auf das Hier und Jetzt, sondern auf das Wesen von Jesus. Weil es ist absolut gewiss, dass er kommt. Denk darüber nach, wie herrlich es im Himmel sein wird. Denk daran, dass Jesus der perfekte König ist. Er wird den Frieden wiederherstellen, nachdem die Erde und wir uns alle so sehr lechzen. Und das wird deine Probleme ins rechte Licht führen. Und ich muss euch eine Hausaufgabe mitgeben. 4 Bibelstellen, die du studieren musst. Jesaja 11 bis 12, Jesaja 65 bis 66, damit wir ein bisschen in Jesaja bleiben, weil wir Jesaja studiert haben. Römer 8, Offenbarung 21 bis 22. Das sind Stellen, die über die Herrlichkeit sprechen, die auf uns kommt. Stellen, die über die Zukunft sprechen und wie wir damit umgehen sollen. Nimm dir Zeit dafür. Wenn dein Herz voller Ängste ist, dann schau in die Zukunft, was uns erwartet. Ich meine, wahrscheinlich die herrlichste Stelle von allen ist Offenbarung 21 bis 22. Das ist, was uns Trost und Frieden geben wird. Jesaja 11 bis 12, Jesaja 65 bis 66, Römer 8 und Offenbarung 21 bis 22. So haben wir heute gesehen, wie wir über sündhafte Angst siegen können. Indem wir Gott fürchten und nicht die Umstände. Indem wir Gottes Wort bewahren und nicht tote Worte, die uns von Gott wegbringen. Und indem wir auf Christus schauen und nicht auf uns selbst. Lass uns Gott noch um Gnade darum bitten, dass wir seine Worte beherzigen dürfen. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen, ich bete noch mit uns. Oh Herr, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass es so klar ist, dass da, ich meine, es ist nicht immer einfach zu verstehen. Oft müssen wir uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was es bedeutet, aber es ist doch so klar und es spricht in unser Leben hinein. Danke dir für deine Worte des Lebens, Herr. Das sind nicht tote Worte, sondern Worte, die uns Leben schaffen. Ich bitte dich, Herr, dass du jeden Einzelnen hier tröstest, der heute sündhafte Ängste hat, Ängste, die ihn von dir wegtreiben, Ängste, die ihn abhalten, dir nachzufolgen, dir gehorsam zu sein. Ich bitte dich, Herr, dass wir nicht übereinander richten, die wir vielleicht gerade heute nicht mit Ängsten zu kämpfen haben, sondern dass wir einander helfen, dass wir einander ermutigen, dass wir unseren Blick auf dich richten, Herr, weil du so herrlich bist. Es sind nicht wir selbst, die uns aus diesen Ängsten retten können, nur du allein kannst uns retten. Danke dir, Herr, für die Gnade von dieser Stelle. Ich bitte dich, Herr, dass es unser Herz erfüllt, dass wir darüber nachdenken, Herr, dass wir verwurzelt in deinem Wort sind. Dir sei die Ehre dafür.